Die letzte Predigt von dieser Überraschung von Gott, von der Weihnachtszeit, handelt von den Weisen aus dem Osten, aus dem Morgenland. Und das Thema ist, wie können wir Gott mehr erleben? Danke vielmals. Wie können wir denn Gott mehr erleben? Und ich glaube, das ist so eine Hauptfrage, die immer wieder hochkommt. Und ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, wenn ihr jetzt uns zugelassen habt, wie hat Gott uns überrascht. Irgendwo spüre ich bei mir selber und auch bei anderen Leuten, wenn man so die Sachen hört, denke ich mir selber, ich will Gott auch mehr erleben. Oder wenn ich Gott so könnte erleben, wie alle die Leute zu der Weihnachtszeit, ja, dann wäre es ein Ring zum Glauben, oder? Es wäre ja mega schön, wenn wir würden den Stern sehen am Himmel und genau wüssten, was wir machen müssen. Welche Ehemann, welche Ehefrau wir müssen wählen, welchen Beruf wir uns müssen entscheiden, was wir jetzt gerade heute machen sollen oder eben nicht machen. Ich glaube, die Sehnsucht nach dem, dass Gott tritt, dass wir ihn erleben, kommt sofort durch, sobald man ein Beispiel erzählt. Und so ist so, darum auch meine Einstiegsfrage auch an euch. Ich denke, wir können das ja auch mitnehmen, grundsätzlich, wo haben wir Gott erlebt im letzten Jahr? Es ist vielmehr gar nicht so einfach, denn, um etwas zu finden, weil ja vieles denkt man dann plötzlich, ja, das ist vielleicht einfach so gewesen und so. Aber es gibt Sachen in unser aller Leben, die wir erlebt haben, die unser Leben verändert hat. Jetzt mal noch unabhängig davon, ob wir schon erkannt haben, da steckt Gott direkt hinten dran. Wobei Gott steckt in der Regel immer direkt hinein. Aber was sind die Sachen, wo unser Leben total verändert hat? Und wo ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe, wo wir alle haben, habe ich so gedacht, ja, das sind wahrscheinlich so Sachen, wo wir das erste Mal gelaufen sind, als Kind. Das hat die ganze Welt verändert. Also vom Boden her, kriechen, nachher können rumlaufen, oder? Und dann gibt es aber auch ganz andere Sachen, wie ist denn ein bisschen weitergegangen? Das erste Wort, das wir geredet haben. Wir haben noch schon gemerkt, unbewusst wahrscheinlich gemerkt, wie die Eltern mega Freude haben an dem einen Wort, oder? So. Ich darf es aber gar nicht so recht sagen, aber unser Sohns erste Wort war Brust. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen unsere Essensgewohnheit überdenken. Das ist irgendwie kommt ein bisschen zu viel vor. Aber anyway, also das erste Wort ist so. Und dann der erste Schultag. Die Welt total verändert. Wenn man plötzlich ins Dorf geht, mit anderen zusammen ist und nachher die ganze Schulzeit erlebt, das ändert die Welt. Oder die erste Liebe. Ich weiß nicht, ob du das auch so gehabt hast, Schmetterling im Bauch, verliebt bist. Sehr oft ist denn das eben nicht die oder der geworden vom ersten Mal. Aber da hat die Welt ja völlig verändert. Wenn man verliebt ist, ist die Welt anders. So. Das erste Date. Und so weiter. Bei mir war es eindeutig gewesen, so die ganz grosse Geschichte, die mein Leben verändert hat, als ich geheiratet habe. Weil vorher habe ich mir das immer ausgemalt, wie ist das, wenn man dann jemanden hat. Man hat gedacht, wow, ist cool, wir können über alles reden. Und. So. Und dann, wenn man dann jemanden hatte, dann war es nochmal ganz anders gewesen. Und das ganze Leben vom Ledigsein her, nachher das zweite unterwegs war, hat mein Leben total verändert. Und ich glaube, da können wir jetzt weiterfahren. Wir alle zusammen haben Sachen erlebt, die unser Leben total verändert haben. Wo einfach heute anders ist, wie vorher. Und genauso haben sie auch die Weisen erlebt. Oder die drei Könige, wie man manchmal sagt. Ich sage nachher noch einen Satz dazu. Die Weisen, die haben in der Astrologie, also bei den Sternen, etwas gesehen, wo nachher sie ihr ganzes Leben aus dem heraus verändert hat. Die ganze Reise, die sie erlebt haben, Jesus begegnet. Ist ja wahnsinnig, was sie erlebt haben dann nachher. Auf dieser Reise und was sie dann alles auf sich genommen haben. Oder? Muss ich da mal vorstellen, dort mal, von Babylonien, vom Osten, auch wenn es reiche Leute sind, ziemlich sicher, was die alles erlebt haben. König Herodes, wo sich gestört hat an dem, dass jetzt da ein anderer König sein soll und so weiter. Und irgendwann haben sie Jesus kennengelernt, persönlich. Und man spürt dann noch schon in dieser Begegnung, das hat ihr Leben total verändert. Und jetzt ist die Frage ich will das gerade schon am Anfang auch sagen, was ist denn ein Schlüsselerlebnis? Jetzt auch anhand von diesen Weisen, von dieser Geschichte, die auch uns könnte Hilfe sein, wie wir Gott oder Jesus Christus können eben persönlich erleben, mehr erleben als bisher. Ich habe ein Beispiel gebracht. Ich hoffe, ich könnte es so erklären, dass ihr rauskommt. Es ist eine einfache Geschichte mit einem Bild. Und zwar, ich nenne es ein Margritenblumen-Konzept richtig verwendet. Ich habe leider keine Margriten gefunden, sondern eine Dekoration vom Bistro. Aber es gefällt mir besser. So. Das Margritenkonzept geht ja in die Richtung. Man ist verliebt, Schmetterling im Bauch, und nachher tut man Blättchen abziehen. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Und dann hofft man am Schluss, ich bin überzeugt davon, die Schlauen unter uns sind am Schluss immer bei dem, sie liebt mich. Weil die Blättchen sind auch mega nah zusammen, manchmal, beim Abreißen. Anyway. Aber eigentlich ist das allerbeste Konzept Margritli, und genauso ist es auch im Gotterleben, man fängt hinten an. Und darum ist eben die Blume, ich weiß nicht mal, wie sie heissen, habe ich ja vergessen, fragen. Weiss da gerade jemand? Passionsblume, genau, Plastik, Passionsblume. Genau. Die finde ich noch besser, weil die Blättchen kann man wirklich zählen. Beim Margritli so, der ist ja manchmal so viele Blättchen, oder? Und da fängt es ganz einfach an, man fängt hinten an, oder? Tut es schnell durchzählen und so, und dann fängt man einfach richtig an. So, oder? Und dann ist man am Schluss bei dem, wo man will. Und ich werde den Bogen machen und ich werde da immer wieder daran erinnern, das Margritli-Konzept haben die Weisen gemacht. Und zwar in die Richtung, sie sind, ich sage es mal so, sie haben nicht gesagt, stimmt es echt oder stimmt es nicht? Also, sie liebt mich nicht. Soll ich gehen oder soll ich nicht gehen? Weil das Margritli-Konzept heisst, eigentlich, ich gehe sowieso. Aber es ist schon noch cool, wenn man die Blättchen ziehen kann. Und noch schnell überlegen. Es ist ja noch weise, wenn man zwischen die überlegt, was man macht. So. Aber eigentlich heisst das Margritli-Konzept, ich gehe sowieso. Ich gehe sowieso meine Geliebte fragen, ob sie mich liebt. Ich gehe sowieso schauen und erforschen, ob jetzt der Jesus wirklich lebt oder nicht. Und das ist der Schlüssel zum Jesus erleben. Wer diesen Schlüssel nicht anwendet, wird Jesus nicht erleben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu plakativ. Zum Glück begegnet uns Jesus ja auch, ohne dass wir ihn suchen. Aber grundsätzlich gilt für uns, wenn wir noch nicht sicher sind, ob Gott jetzt etwas vorhat mit dem, was wir machen sollen oder nicht, ein Margritli-Konzept heisst, ich gehe sowieso. Und da führt uns gerade so ein bisschen in den ersten grossen Hauptgedanken, wo mir einfach wichtig ist, im Zusammenhang mit der Weise und mit Weihnacht, ist der Grad von unserer Offenheit bestimmt, ob und wie wir Jesus erleben. Und mit dem ersten Satz gehen wir mal in die Geschichte, die ich sie uns vorlesen. Es ist in Matthäus 2, von Vers 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und erforscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Also die Weisen haben einen grossen Punkt gehabt. Sie sind offen gewesen für das, was sie gesehen haben. Das heisst, und das ist der Satz, der heute Morgen am Mittelpunkt stehen soll: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie haben den Stern gesehen und haben sich aus dem heraus aufgemacht, eine lange Reise, keine einfache Reise, um den König anzubeten. Geschichtlich ist es sehr, sehr interessant. Man tut ja übersetzen, eben, wenn ich es angetönt habe, Könige, Weisen, Magier und so weiter. Vielleicht ein Satz da dazu. Grundsätzlich steht in der Grundschrift steht Magi, also das sind von den Magier her, aber sie sind noch nicht negativ besetzt gewesen, wie wir es heute haben, sondern die Magis zur damaligen Zeit sind eigentlich Berater gewesen vom persischen König. Und sie sind Gelehrte gsi. Sie sind Priester gsi einerseits. Wir hätten nichts dürfen opfern oder machen, wenn niemand von ihnen gegenwärtig gsi ist. Wie die Leviten bei den Juden. Und sie sind aber die weisen Berater gsi vom König. Sie sind gelehrt gsi, eben wie gesagt, die Astrologie, Sternenkunde, wo dort mal normal gsi ist. Auch Zukunftsfragen haben sie beschäftigt. Aber auch in Sachen Medizin. Naturwissenschaft und so weiter. Sie sind also mega gescheite Häuser gewesen, haben ganz viel Macht gehabt und darum ist es auch ein Heiligen gewesen, dass sie wahrscheinlich einen königlichen Status gehabt haben. Man kann also übersetzen, was man will. Aber eigentlich sind es Weise gewesen. Aus dem Osten, wahrscheinlich von Babylonien. Und die drei Weisen haben das Unglaubliche erlebt, dass sie in der Sternenkonstellation, das ist ein bisschen die Frage auch, das ist eine wichtige Frage gewesen, in der Theologie, was ist jetzt gemeint mit diesen Sternen? Wir haben es nie herausgefunden, darum ist es eigentlich wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Aber die naheliegendste Deutung ist schon, dass die zwei Sterne, Jupiter und Saturn, eine ganz bestimmte Konstellation hatten. Der Saturn war vielmals als Repräsentant der Juden. Und der Jupiter war quasi ein royaler, also ein königlicher Stern. Wenn das zusammenkommt, ist für die wie klar gewesen, dass der dort ist. Übrigens, zur gleichen Zeit hat es noch den Hundstern gehabt, also gibt es ja heute noch, aber das ist der hellste Stern und wenn bestimmte Dinge, Konstellation am Morgen ist, sieht man ganz hell den Leuchten und dann gibt es noch die andere Auslegung. Ah ja, der Meteorit ist noch die dritte Auslegung, habe ich gelesen in der Zeitung heute. Das Rätsel ist gelöst, es war ein Meteorit. Also wir haben 2000 lang schon studiert, weil jetzt der war. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar alles zusammenspielt. Gott ist so gross, dass er alles drüber können brauchen. Es spielt ja aber eigentlich gar nicht so eine Rolle für uns, sondern die grosse Frage ist, warum haben sich die Weisen aufgemacht? Die haben eine Andeutung am Himmel und nicht mehr. Keine Bibel gehabt oder so. Und sie sind losgelaufen. Und sie haben Gold, Weihrauch und Myrrhe in ihren Reichtum mitgenommen. Und sie sind nicht nur losgelaufen, sie sind losgelaufen, sie haben den wollen anbeten. Wenn wir Gott mehr erleben als bisher, ist die Frage der Grad von unserer Offenheit, von dem, was wir einmal vielleicht auch andeutungsweise hören, wo uns vielleicht andeutungsweise berührt im Herz, geben wir dem Raum, gehen wir auf das zu, gehen wir auf die Suche, ist da Jesus hinten dran oder nicht? Und das gilt auch für das ganz Alltägliche. Der kleine Schmetterling, ja, der ist geflogen, ohne dass ich irgendeinen Gedanken hatte dazu. Der Gedanke könnte ja einfach nur eine Idee gewesen sein. Aber ich habe im Herzen gewusst, da sagt mir Gott jetzt etwas ganz Wichtiges. Und ich bin dem nachgegangen und habe dem Raum gegeben. Das Interessante ist ja, und das finde ich wirklich, wirklich interessant, und es beschäftigt mich, seit ich Prediger bin, seit 32 Jahren, fast jede Weihnacht, und ich muss mich immer zusammenreissen, dann es nicht jede Weihnacht bringen. Weil es uns ja auch langweilig wird, wenn man immer den gleichen Gedanken bringt. Und den habe ich schon länger nicht mehr gebraucht. Darum geht raus nochmal. zu bringen. Und zwar haben drei Menschengruppen haben Jesus nicht erlebt, obwohl sie von ihm gehört haben. Und ich sage jetzt mal, noch mehr gehört haben als die Weisen. Vielleicht kannst du die drei Bilder mal bringen. Nochmal eins weiter. Yes. Ja. Genau. Die drei Gruppen haben Jesus nicht erlebt. Persönlich. Das eine war Herodes. Sein Problem war Stolz und Angst, dass ein anderer seinen Rang abläuft. Ich behaupte, das kann auch heute noch passieren. Wir lassen Gott nicht so näher an uns her, weil er könnte ja sein, dass er etwas sagt und macht, wo ich jetzt nicht mehr der Herr bin, über allem. Der Herodes hätte ihn letztlich nicht erlebt. Er war stolz, hatte viel Angst gehabt. Denn die andere Gruppe, die Pharisäer und Schriftgelehrten, das finde ich einfach wahnsinnig, oder? Ich meine, da kommen drei vom Osten, übrigens, das war fast ein bisschen ein Hohn gewesen. Da kommen Heiden, Leute, die die Bibel nicht kennen, die nicht aus dem Judentum sind. Und wenn man so will, sind sie eigentlich die Ersten gewesen, die beauftragt worden sind von Gott, zum Jesus anbeten. Das war ein Hohn für die Toten eigentlich. Also ein Witz, oder wie soll man das sagen? Aber es war genau Gottes Plan gewesen. Und mit dem hat er schon das erste Mal angekündigt und gesagt, der Jesus ist König nicht bloß von den Juden, sondern durch die Juden auf die ganze Welt. Anyway, die kommen, der Herodes nimmt es ernst. Er holt alle Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten forschen noch nach, wo das der soll geboren werden. Sie finden es noch raus, es ist in Bethlehem. Und kein von diesen Pharisäern geht schauen. Und manchmal ist es so erstaunlich, was muss denn Gott noch alles machen, damit wir gehen schauen und ausprobieren, ob das gleich sein könnte, dass Jesus zu mir geredet hat, mich braucht. Mich irgendwo will einsetzen. Nicht einer von denen ist gegangen. Ich finde das bis heute. Ich finde es Wahnsinn. Nicht einer ist schauen. Und dann die dritte Gruppe ist das Volk. Volk von Gott eigentlich auch. Ich meine, die Hirten sind ja auch rumgerannt. Haben überall erzählt, da ist der Jesus und so. Aber letztendlich hat sich niemand interessiert für das. Obwohl die ganze Luft gespannt war, wann kommt der Messias. Weil der kommt nicht so. Das war ihre Vorstellung. Aber drei Menschengruppen haben Gott erlebt. Und alle haben gleiche Merkmale. Und zwar, kannst du gerade alle drei zeigen, aufs Mal, genau. Und zwar zum einen die Weisen aus dem Osten, aus Babylonien, also aus dem Morgenland. Sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Sie haben geforscht, sie haben aus einer Ahnung raus sind sie weitergegangen. Der Gewunder hat sie letztlich, oder die Sehnsucht oder was auch immer, hat sie getrieben, um den Jesus zu suchen, und sie haben ihn gefunden. Die zweite Gruppe, die Hirten, die haben Engelserscheinung gehabt, und dann heisst es, lasst uns nun gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Sie haben gehört und haben sich auch in Bewegung gesetzt. Und Maria und Josef, Maria, wir haben die super Predigt gehört von der Doro vor zwei Sündig. Maria aber sprach, siehe, also der Engel ist zu ihr gekommen, hat gesagt, du wirst schwanger werden, ohne Mann. Er hat ihr eigentlich gesagt, du wirst eine ganz, ganz harte Berufung haben. Und sie sagt am Schluss, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und sie ist so geworden. Und wenn man das so da drin schaut, merkt man, das gemeinsame Nenner, der Margritli-Faktor oder Passionsblumen-Faktor ist, wir gehen davon aus, vom hintersten Punkt, am Ende steckt Jesus dahinter. Wir gehen von dem aus. Und wir gehen sowieso schauen, auch wenn wir noch nicht sicher sind. Wir machen sowieso das, was Gott uns jetzt aufs Herz gegeben hat, auch wenn wir noch nicht sicher sind, wie es rauskommt. Wir gehen sowieso. Und das haben die drei gemacht. Sie sind offen gewesen für Gottes Reden. Der Grad von deiner Offenheit entscheidet über den Grad von Gottes Wirken. Zweite Margritli-Faktor ist logischerweise das Zweite. Ich gange. Deine und meine Fähigkeit lernen zu hören im Alltag entscheidet, ob und wie wir Gott erleben. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie haben etwas gehört und haben es an Gott gekoppelt und gesagt, wir machen es. Johannes 10, Vers 27 sagt Jesus noch viel schärfer zu den Jüngern. Meine Schafe hören meine Stimme. Und es gibt Schafe, die hören nicht. Oder wollen nicht. Meine Schafe hören meine Stimme. Das heisst, wenn wir lernen zu hören, das ist der entscheidende Schlüssel, lernen zu hören, im Alltag, wenn wir Gott erleben wollen. Ich meine, wenn wir schon nicht hören wollen, dann ist eh gegessen. Aber auch das andere ist das Lernen zu hören. Okay, wer redet denn jetzt Gott? Oder können Sie, dass da Gott hinten dran steckt? Dass ich gewisse Eindruck habe, ich müsste jetzt jemanden einladen oder was auch immer. Warum redet Gott denn nicht deutlich? Ist eine Hauptfrage, die an mir als Pastor gestellt wird. Wieso redet er bei mir nicht so deutlich wie bei dir? Und ich sage dann immer, er redet bei mir noch undeutlicher wie bei dir. Das ist gar nicht die Frage. Respektive, warum er sehr oft eben nicht schwarz-weiß deutlich redet, ist zum einen, weil er sich nicht aufdrängen will. Er zwingt uns zu nichts. Und darum ist die Frage, wenn wir hören und dann das ausprobieren und schauen. Und das Zweite ist, er will nicht einfach nur, dass wir hören und tun, sondern er will eine Beziehung mit uns. Das ist sein Ziel. Er will eine Beziehung mit uns. Er will ein Gespräch mit uns. Ich habe vor 3 Sündigen oder so ist es gewesen, da habe ich am Donnerstag gesagt, die Predigt halte ich nicht, Jesus. Das ist einfach zu hart und zu krass. Von der Jungfrau war es dort. Die eine Jungfrau hat in der Bräutigam Jesus erlebt, sagen jetzt, und die andere einfach nicht, weil sie kein Öl dabei hatte. Ich finde, das so das Schwarz-Weiße. Und ich habe das Gespräch geführt mit Jesus und ich habe einfach die Eindruck in mir rein. Schon gut, du wirst es gleich machen. Nein, ich will irgendwas anderes. Ich habe schon umstudiert, wenn wir den Susten predigen können, dass Gott überrascht und so. Und ich habe innerlich gewusst, irgendwie habe ich es gewusst, nein, du musst jetzt drüber reden. Punkt. Amen, aus, Ende. Aber es ist ein Gespräch. Es ist ein Suchen. Und manchmal sagt sogar Jesus, mach nichts, dann gehst du halt den anderen Weg. Habe ich schon mal bei einem Besuch, wo ich einfach nicht mehr möge. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich glaube, ich soll gehen, ja. Aber weißt du, wenn ich jetzt nicht gehe? Mach nichts. Ich bin gleich mit dir. Dann gebe ich dir eine andere Gelegenheit. Und das sind so feine Eindrücke. Und die ganz grosse Frage ist dann ja natürlich dem, okay, und wie kann man denn jetzt das kennenlernen? Wie kann man denn das machen? Und dazu ist mir ganz, ganz wichtig, an Weihnachten vom Ameisenberg zu erzählen. Das war ganz, ganz wichtig. Ich finde das so cool. Das habe ich auch schon mal erzählt. Wie redet denn Gott? Wie redet denn Gott? Ameisen. Das ist ein grosser Ameisenhaufen, was ihr überhaupt schon mal eingesehen habt. Und es fährt ein Traktor dorthin. Geradeaus auf den Ameisenberg zu. Habt ihr so ein Bild? Traktor, Ameisenhaufen. Unerschütterlich fährt er zu. Und jetzt stand ich da und ich will gerne das Teil verhindern. Den Traktor kann ich nicht machen, aber ich will gerne die Ameisen warnen. Und ich kann mir jetzt überlegen, wie soll ich denn jetzt reden zu ihnen, oder? Ich kann laut rufen, hauen ab. Ich kann vielleicht ein bisschen Wärme, ein Feuer machen, sagen, es brennt da, geht weiter, aber dann werden sie ja verletzt. Ich kann eine Flagge hissen und sagen, rot, oder? Ist Gefahr. Es gäbe theoretisch nur einen Weg, um die Ameisen zu warnen, so dass sie es verstehen. Ich muss selber zu Ameisen werden. Dann kann ich mit ihnen reden. Und das ist das, was Gott gemacht hat an Weihnachten. Er ist so gigantisch gross, noch grösser als der Unterschied Mensch und Ameisen. Und er ist ein Ameisen, er ist ein Mensch geworden. Mit dem einen Ziel, uns zu lehren, den Weg zu gehen, der für uns gut ist. Und in dem Sinne ist die Frage, ja, wie redet denn Gott? Ein Italiener redet in der Regel Italienisch, ein Franzose Französisch und ein Schweizer 5 Sprachen, genau. Aber, wie redet denn Gott göttisch? Nein, er redet menschlich. So dass du und ich können verstehen. Er redet über unsere Gedanken, über Eindrücke. Er redet sogar durch die Schöpfung. Er redet vor allem durch die Bibel. Und es kann passieren, dass man die Bibel lesen und plötzlich merkt, oh, jetzt sagt er gerade mir etwas, jetzt muss ich etwas machen oder was auch immer. Er redet durch andere Menschen, er redet durch Gemeinde, er redet durch Predigt, er redet durch Worship, er redet durch ein gutes Wort. Aber ganz, ganz persönlich redet er sehr oft direkt der Heilige Geist zu uns. Und es gilt für uns auch, das herauszufinden. Manchmal, es gibt Menschen, die können manchmal einfach wie etwas fühlen und merken, jetzt ist etwas gut oder nicht gut. Und sie merken, Gott sagt ihnen etwas da. Sehr oft redet Gott einfach durch Eindrücke in unseren Gedanken. Sehr oft redet er auch im Schlaf, dass er uns einen Traum schenkt, wenn wir etwas machen. Und. Er redet ganz verschieden. Die grosse Frage ist, wie können wir das lernen? Und das Margritli-Prinzip geht davon aus, ich gehe davon aus, er redet. Und ich gehe davon aus, da, wenn er sagt, da probiere ich aus. Wie die Weisen. Ich gehe sowieso. Genau. Und das Letzte noch, wie redet denn Gott? Noch ganz kurz, letztendlich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie sind nicht gekommen, um nur zu schauen. Wow, wie cool. Übrigens, wie cool der Christbaum ist. Ich liebe es. Wir haben nicht immer einen Christbaum in der Kirche. Aber immer wenn ich Möglichkeit habe, sage ich, ich freue mich drüber. Und sie haben ihn gestern dekoriert. Ich finde es mega cool dekoriert. Danke euch viel, viel mal. Ich darf jetzt nicht alle nennen, weil ich es nachher wahrscheinlich jemand vergesse. Aber einfach mega cool. Genau. Und genau so ist es so, dass die Weisen sind nicht noch gekommen, um einen schönen Christbaum zu sehen oder schöne Krippe oder ein lustiges Kind in einer Krippe und so, sondern sie sind gekommen, um anzubeten. Anbetung. Gott sich ganz hingeben. Wo irgendwann logischerweise auch Ideen führt, wir wollen dem Kindli, wir wollen dem Jesus, wir wollen dem Gott dienen mit allem, was wir haben. Das ist der Punkt. Wer Gott will erleben, der Grad von unserer Eingabe, von unserem Gehorsam auch, der fängt ja an mit dem, ich habe einen Stern gesehen, irgendwo einen Eindruck, da passiert etwas, ich habe den Eindruck, wir müssen schauen, ich mache mich auf den Weg. Und am Schluss endet sie dem, ich lasse, was Gott sagt, im Traum. Ich gehe nicht, redet er zu dem Herodes. Das kommt nicht gut. Ich mache das, was Gott sagt. Aber eigentlich steht am Schluss, wir geben in dem Kind alles, was wir können. An Reichtum. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hat alles noch seine Bedeutung. Aber es ist letztendlich ein Dienen. Und der Grab von unserer Hingabe, von unserem Gehorsam, entscheidet über den Grad, wie wir Gott erleben können. Ich meine, die Weisen würden sich vielleicht heute noch freuen, dass sie einen coolen Stern gesehen haben, hier, wenn sie geblieben wären. Aber was sie jetzt können erzählen, und ich vermute, wenn die im Himmel sind, erzählen die jedem, der nahe in den Himmel kommt, was sie erlebt haben. Mega coole, spannende Reise. Und wir haben Jesus als Erste gesehen. Und wir sind Sieger, weil wir ihn als Erste gesehen haben. Und wir haben ihn übrigens als Erste gedient. Wir haben uns ganz hingegeben mit allem, was wir können. Und in dem Sinn ist die Hingabe der Entscheid, mein Leben gehört ihm. Die Hingabe ist letztlich ein Entscheid. Ich gehe schauen. Ich gebe ihm alles, was ich habe. Die Hingabe ist ein Ausdruck auch von Echtheit. Die Weisen waren überwältigend und darum haben sie das gegeben. Es war eine Echtheit, nicht weil man es halt muss. So. Und die Hingabe war auch das, ich gebe das Beste, was ich kann. Gold, Weihrauch, ich gebe das Beste. Dazu am Schluss noch ein bisschen die Geschichte vom Jimmy Carter, die finde ich einfach mega cool. Der Jimmy Carter war noch lange nicht Präsident, sondern er wollte U-Boot-Kommandant werden. Und er musste zum General Rickover. Der bekannte General war, so meine Generation wird den noch ein bisschen kennen vom Krieg da im Osten, wo er geleitet hat. Auf jeden Fall ist er U-Boot-General und hat das Gespräch, Bewerbungsgespräch geführt. Und dann steht so geschrieben, in einem Buch, wo über die Geschichte geschrieben ist, da hat Jimmy Carter einfach erzählt, was er alles gut kann, was er alles schon für Erfahrungen hat und er sagt eigentlich gut, um quasi ein U-Boot zu leiten als Kapitän, das war das Ziel gewesen. Und der Rico hat gar nicht so viel gefragt und gleich irgendwann mal gefragt nach dem Schulabschluss. Und dann sagt er, ja, ich bin 59. geworden von 820 Bewerbern in der Schule. Und das ist, glaube ich, noch recht gut so dort. Und sau stolz gehabt. Und dann sagt der Rico, der eh immer so ein bisschen sparsam war mit Reden, und haben sie das Beste gegeben? Und er wollte gerade sagen, ja, natürlich, sonst wäre er ja nicht so weit gekommen und so weiter. Aber er hat nicht anders können, als sagen, nein, General, ich habe nicht immer das Beste gegeben. Aber ich habe mir mega, das Gespräch war spendend, der General Rico hat sich gedrillt, ist rausgegangen. Beim Rausgehen sagt er nochmal den Satz zu ihm, zum Jimmy Carter, warum nicht? Jimmy Carter hat nachher ein Buch geschrieben, warum nicht das Beste geben? Und das ist für mich so richtig tief ins Herz gegangen, und sagen, warum geben wir Jesus nicht das Beste? Das Beste, es geht nicht um Vollkommenheit und Fehlerlosigkeit, ich habe nicht gesagt, sondern das, was wir haben, geben wir ihm von Herzen. Zuerst unser Herz, unser Leben, wir geben uns das Beste. Und aus dem heraus werden wir ihn erleben, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Und es wird uns nicht das passieren, was eben den Juden passiert ist. Und das finde ich bis heute dramatisch. Und zwar nicht nur für die Juden damals, sondern auch für uns Menschen heute. Es heisst, er kam in sein Eigentum. Und wenn man es zusammenhang liest, merkt man, nicht nur zu den Juden, auch. Aber auch in die Welt, sein Eigentum. Und die Seinen, die ihn sollten kennen, schon gehört haben von ihm, nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus will, dass wir ihn einfach aufnehmen, ganz. Da wir einfach davon ausgehen, vom Margritli-Prinzip, wenn ich etwas höre von ihm, eine Ahnung habe, ich gehe sowieso. Wenn ich merke, ich kann ihm etwas tun, zu lieb tun, ihn ehren, etwas machen, was wichtig ist für das Reich Gottes, für ihn, ich gehe sowieso das machen. Wenn wir das Margritli-Prinzip leben, dann werden wir Kinder Gottes genannt sein. Und wir werden merken, wie cool das da ist, das ganze Leben ihm gehört. Das wünsche ich uns für Weihnachten, das wünsche ich uns für das kommende Jahr. Und dass wir Leute sind von denen, wo es heisst, sie haben ihn aufgenommen. Amen. Ich tue noch beten. Und ich werde gerade auch beten für alle die, die ihn vielleicht noch nie aufgenommen haben in seinem Leben. Und wenn du jetzt da bist oder zulässt am Livestream und Jesus noch nie so richtig aufgenommen hast, dann kannst du mir einfach nachbeten. Und ich mache das jetzt gerade als erstes. Herr Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist, um mir, um jedem von uns zu begegnen. Und es ist ja so, du bist Mensch geworden als Sohn Gottes und du bist jetzt da in unserer Mitte. Und du bist vor unserer Lebenstür auch wieder ganz neu und sagst, ich will gerne noch mehr in dich kommen. Ich will dir noch mehr zeigen. Ich will dir noch mehr Erlebnis machen. Und er stellt die Frage, willst du das auch? Und wenn du das möchtest und vielleicht noch nie erlebt hast, dann kannst du jetzt mit mir mitbeten, innerlich. Jesus, ich erkenne, dass du auf die Welt gekommen bist, für mich am Kreuz gestorben bist, aber auferstanden bist und lebst und jetzt da bist und mein Herr willst werden. Und ich will dich einladen in mein Herz. Ich lade dich ein. Ich gebe dir alles, was ich kann. Die Sachen, die ich merke, sind nicht richtig gelaufen, lege ich dir ans Kreuz. Du bist dafür gestorben. Und ich danke dir, dass du jetzt in mich hineinkommst, mich heiligst, mich erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Und dass ich ab jetzt dein Kind darf sein. Danke, dass du mir hilfst, auch zu hören auf dich und dich zu erleben, wie es dir weise gemacht hat. Amen. Und wenn du jetzt etwas hast, wo du sagst, ja, da will ich Jesus erleben, ich brauche ein Erlebnis mit ihm, ich wünsche es mir von Herzen, dann leg es jetzt wie symbolisch in deine Hand und leg es ihm her. Und ich bete dafür, Jesus, ich danke, dass du jetzt das hier hast, was wir dir herlegen. Wo wir dein Wirken brauchen, dein Reden brauchen. Und er nimmt es in seine Hand und er wird dafür schauen. Er wird zu dir reden. Er wird eine Lösung schenken. Er wird dich weiterbringen. Danke vielmals, Jesus, dafür. Amen.